Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Okay, wir beginnen mit einer gewissen, oh ne, hier ist die Mitte, ne? Gewissen Leichtigkeit. Danach wird es dann eher ernst. Ich schätze, ein Drittel von euch kennen den Wortwechsel, den ich jetzt gleich vorlese. Ein Wortwechsel, der per Funk geführt wurde und der angeblich tatsächlich am 10.10.1995 vom Chief of Naval Operations veröffentlicht wurde. Es ist ein Funkwechsel zwischen einem amerikanischen Schiff und kanadischen Behörden an der Küste. Der geht so. Die Amerikaner funken. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Zurückkommt vom Kanadier. Ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Die Amerikaner, dies ist der Kapitän eines Schiffes der US-Marine. Ich sage noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Nein, ich sage noch einmal, Sie ändern Ihren Kurs. Dies ist der Flugzeugträger US Lincoln, das zweitgrößte Schiff in der Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Wir werden von 3 Zerstörern, 3 Kreuzern und mehreren Hilfsschiffen begleitet. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, das ist 1,5 Grad nach Norden ändern. Oder es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Zurück kommt der Funkspruch, wir sind ein Leuchtturm, Sie sind dran. Oh, den kannten doch ein paar noch nicht. Kollisionskurs. Das wird heute nur eine halbe Predigt, habe ich gestern Abend, als ich so mit dem Vorbereiten gegen Ende kam, gemerkt. Ich werde nicht wirklich heute so am Schluss den Sack zubinden und euch irgendwie so ein nettes Paket der Message mit nach Hause geben. Nächsten Sonntag geht es eigentlich nahtlos weiter. Also das Thema nächsten Sonntag hängt mit diesem hier zusammen und ich erlaube mir, heute mal sozusagen ein bisschen euch mit einem offenen Ende zu entlassen. Also die Predigt wird ungefähr so aussehen. Wir werden am Anfang einen längeren Text der Apostelgeschichte anschauen. Wir stecken ja seit Pfingsten drin in der Apostelgeschichte. Es ist die Geschichte der ersten Kirche, die durch die Kraft des Heiligen Geistes in der damaligen Jerusalemer Gesellschaft entsteht. Wir werden uns diesen Text anschauen und dann zeige ich euch, da brauchen wir locker über die Hälfte der Zeit für diesen Text. Dann zeige ich euch einen Videoclip und dann geht es eigentlich zum Schluss nur noch um eine Frage, die ich euch mitgebe. Okay, und mit dieser Frage müsst ihr dann mal bis nächste Woche leben und dann glaube ich, dass wir nächste Woche so ein bisschen da wieder ansetzen und weitermachen. Jetzt tauchen wir zuerst mal also im ersten Teil ein in die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus, in diese turbulente Dynamik der ersten Kirche in Jerusalem. Es gibt sie seit ein paar Wochen, diese Kirche. Sie nennt sich noch nicht Kirche. Die Leute, die zu ihr gehören, nennen sich auch noch nicht Christen. Es ist eine Bewegung, zu der Tausende in dieser Stadt gehören. Täglich kommen diese Tausende im Tempelvorhof zusammen. Oder man kann sich schwer vorstellen, dass alle Tausend täglich zusammenkommen. Aber täglich versammelt man sich dort im Tempelvorhof, in einer öffentlichen Halle, meistens um einen der Apostel zu hören, Petrus oder Johannes oder einen der anderen, also einen der Augenzeugen, die mit Jesus kurz vorher noch durchs Land gereist sind. So, und außerdem trifft man sich in den Häusern der Stadt unter der Woche, immer wieder, in Hunderten von Häusern muss das gewesen sein. Man teilt in diesen Häusern das Leben, man isst zusammen, man betet zusammen, man kümmert sich um Arme und darum ging es letztes Mal schwerpunktmäßig. Es geschehen Dinge, die man nur Wunder nennen kann. So ähnlich, wie sie vor noch nicht so langer Zeit geschahen, als Jesus selbst noch durch Jerusalem ging und den Rest des Landes. So, man kann sagen, am Anfang war die Geschichte der Kirche eine echte Erfolgsstory. Die Jerusalemianer, oder wie man sie nennen mag, die sind einigermaßen begeistert, vielleicht auch ein bisschen perplex von dem, was da passiert. Nicht nur, aber sicher auch aufgrund dieser spektakulären Dinge, die geschehen, dass Leute gesund werden und so weiter. So, allerdings spürt man auch, je länger, je mehr einen eisigen Luftzug von Gegenwind durch die Gassen Jerusalems fegen. Der jüdische Rat, die Priesterschaft formiert sich und sie haben einigermaßen Bauchweh bei dem, was sie da so sehen. Ich bin immer noch vor unserem Text, ja, ich bin noch nicht drin, das kommt gleich erst. Petrus und Johannes werden daraufhin ein erstes Mal verhaftet, kurz nach der Story, die Thorsten letztes Mal hier behandelt hat. Verhört und man erteilt ihnen dann Redeverbot. Dass sie das leider nicht einhalten werden, das sagen sie schon über die Schulter, als sie zum Gerichtssaal hinausgehen. Und jetzt lesen wir, wie es danach weitergeht. Wir sind jetzt mittlerweile im 5. Kapitel der Apostelgeschichte. Und ihr habt das hier oben, könnt da mitlesen. Ich habe heute keine einzelnen Punkte oder sowas, sondern es wird einfach immer der Text da stehen bleiben. Dann könnt ihr ab und zu da reinschauen, bei dem, was ich sage. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Hier wird übrigens nicht gesagt, dass das Menschen dann gesund gemacht hätte. Man kann das irgendwie so da reinlesen, aber es steht nicht ausdrücklich da. Mindestens erwarten die Leute das von Petrus, das steht da. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt wurden, und alle wurden gesund. Ob jetzt durch den Schatten oder nicht, ja? So, das ist noch nicht der ganze Text, eigentlich ist das nur die Vorgeschichte. Aber schon mal ein paar Anmerkungen dazu, die mir wichtig sind. Das erste, Kirche war damals eine öffentliche Sache. Kirche fand nicht hinter Kirchenmauern statt und auch nicht im Kino 7, sondern in dieser öffentlichen Halle da im Tempel. Kirche hatte mehr was von einer Demo als von religiös-meditativen Gottesdiensten oder so. Die Christen verstanden sich sowieso überhaupt nicht als neue Religion am Anfang. Eigentlich verstanden sie sich als Juden, die glaubten, dass das, worauf die Juden warten, jetzt eingetroffen sei, dass nämlich der gottversprochene Messias in Gestalt Jesu unter ihnen gelebt hat. Also deswegen zog man sich nicht zurück und gründete irgendwie so eine kleine spirituelle Gemeinschaft im Andenken an Jesus und so den eigenen Glauben hochzuhalten, sondern man hoffte, dass die Stadt, das Volk als Ganzes das begreift und dann sich auf diesen neuen Weg macht. Also Kirche war eine öffentliche Sache. Das Zweite, es gibt in dieser Bewegung beides. Es gibt Wachstum der Bewegung. Da stand ja, es kommen irgendwie dauernd Leute dazu. Aber es gibt auch eine gewisse heilige Scheu. Da stand, dass Leute, wie genau, wagte keiner ihnen zu nahe zu kommen, dieser Bewegung da. Obwohl man positiv von ihnen denkt. Also man bringt seine Kranken sogar über die Jerusalems Grenzen hinaus, bringt man die Kranken so, aber es ist nicht die Masse, die sich der Bewegung anschließt. Bei weitem nicht alle schließen sich der Bewegung an. Die Leute spüren irgendwie, dass voll dabei sein bei der Kirche irgendwie eine ziemlich große Sache ist. Hier geht etwas vor sich, wo man nicht einfach mal auch so ein bisschen mitmacht. So würde ich das mal interpretieren. Man sieht das ganz positiv, aber sich dem anschließen, da herrscht so eine heilige Scheu. Das machen längst nicht alle. Ich sagte, es ist so ähnlich wie bei Jesus. Es entsteht schon eine Bewegung, aber es entsteht kein Hype. Okay, jetzt geht's weiter. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer. Diese Gruppierung hat vor allen Dingen die Priesterschaft gestellt. Von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie hinaus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Also so langsam merkt man, dass das Schiff auf Kollisionskurs ist. Die werden schon zum zweiten Mal verhaftet. Hier scheint es nicht nur Petrus und Johannes zu treffen, sondern die Apostel, vielleicht sogar alle 12. Und sie landen im öffentlichen Gefängnis. Das, die Sache wird aktenkundig. Das ist was anderes als bei der ersten Gefangennahme, wo man sie sozusagen einfach mal so in religiösen Gewahrsam nahm oder was. So, und jetzt geschieht hier wieder ein Wunder. Der Engel des Herrn steht da. Das ist im Alten Testament eine Figur. Wenn die auftritt, hat man fast den Eindruck, es ist nicht nur ein Engel, es scheint fast Gott selbst zu sein. Ja, also jedenfalls, wenn der Engel des Herrn und nicht nur ein Engel auftaucht, dann greift im Alten Testament Gott immer sehr massiv in die Geschichte ein. So, das steht hier. Der Engel des Herrn holt sie da raus. Aber, und das ist mir jetzt wichtig, dass wir das sehen, er holt sie nicht da raus, um sie zu retten. Dann hätte er ihnen einen anderen Tipp geben sollen danach. Er holt sie da raus, um den Kollisionskurs beizubehalten. Oder man könnte sogar sagen, um den Kurs noch ein bisschen präziser voll in den Gegenverkehr zu lenken. Er sagt, sie sollen genau das tun, was ihnen verboten wurde. Geht hin und tretet im Tempel auf, redet zum Volk alle Worte des Lebens. So, ich weiß nicht, wie euch das geht bei dieser Apostelgeschichtenreihe. Diese Leute damals, die erleben Gottes Geist schon auf eine krasse Weise. Vielleicht denkst du, boah Mann, so würde ich Gott schon auch gern mal erleben, ne, dass so richtig was geschieht. Aber dieser Geist Gottes führt die Leute damals auch ganz offensichtlich volles Rohr in gefährliche Gewässer, ins Kreuzverhör, in vermintes Gelände. Also der Geist Gottes tut nicht nur wundersame Dinge, die alle irgendwie schön sind zu erleben und alles ist irgendwie Erfolg, sondern er führt diese Leute auch direkt in den Kollisionskurs. So, die Mächtigen natürlich, da sie erleben dieses Wunder oder können sich irgendwie denken, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zu tun hat. Natürlich, sie sind schon ein bisschen verwirrt. Sie ahnen schon, wieder wird eine unglaubliche Geschichte die Runde machen. Sie fragen sich natürlich auch, was geht hier eigentlich hier vor? Aber ihr Blut kommt auch wunderbar in Wallung durch diese nächtliche Rausholaktion, ne? So, dass es eine schöne Temperatur hat, kurz vor dem Siesepunkt, als man die Jungs wieder eingefangen hat und sie wieder dahin gebracht hat. Also Gott holt sie da raus, aber nur, um sie nachher wieder vor Gericht stehen zu lassen. Nur, um die Sache ein bisschen anzuheizen, oder wie? Und diese Mächtigen haben sich eigentlich nur deshalb noch einigermaßen im Griff, weil sie Angst haben, dass der Mob irgendwie ihnen was antut, dass das Volk könnte austicken, da liegt Revolution in der Luft, da. Wenn du zu grob mit diesen Fischerjungs umgehst jetzt, dann kann dich das den Kragen kosten, den Kopf kosten. Okay, weiter. Das ist jetzt der letzte Teil dieses Textes. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Kreuz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Also jetzt stehen die Apostel da wie kleine Jungs und kriegen Schimpfe vom hohen Priester. Haben wir euch nicht gesagt, dass wir genau das nicht mehr in unserer Stadt hören wollen? Stattdessen habt ihr aber die Stadt erfüllt mit eurer Lehre. Ja, er wird fast ein bisschen beleidigt, dass seine Erziehungsmaßnahme da nicht gegriffen hat. Wo bleibt der Respekt? Das ist Kollisionskurs. Und man kann sich jetzt fragen, wo kollidiert hier eigentlich was? Was ist es eigentlich, was hier dieses Gegeneinander bewirkt? Und der hohe Priester sagt es, wir wollen diese Lehre hier nicht. wir wollen diese Lehre hier nicht. Wir wollen diesen Namen nicht mehr hören. Er spricht ihn gar nicht aus, diesen Namen. Jesus von Nazareth. Ja, das Kapitel sollte eigentlich abgeschlossen sein. Dieser gefährliche Mann sollte nicht mehr in seinen Albträumen vorkommen. Und jetzt ist es fast noch schlimmer, als es vor ein paar Wochen war, als er noch leibhaftig da war. Und ich kann mir vorstellen, wie da Bilder hochkommen bei diesen Priestern hier und den Sadduzäern. Bilder davon, wie damals die Leute zusammenströmten, immer wenn Jesus irgendwo auftauchte. Und manchmal gar nicht groß etwas machte, sondern einfach nur da war. Sich irgendwo hinsetzte und fing an, den Leuten etwas zu erzählen. Bilder kommen da hoch von seinem Einzug in der Stadt vor ein paar Wochen in Jerusalem, das zu einem Volksfest entartete. Bilder kommen hoch, wie er sie, die Priesterschaft, öffentlich bloßstellte. Wie er den Tempel irgendwie ausräumte mit einer, er fing an zu randalieren im Tempel, mehr oder weniger. Zum Auftakt des Passafestes auch noch. Und wie dann er in diesem unfairen Prozess, den man ihm macht, irgendwie sich mit keinem Wort wehrt, diese brutale Hinrichtung hinnimmt, als sei es ein Heldentod. Und vielleicht haben sie auch daran gedacht, wie sich dann auch noch ausgerechnet in dem Moment, wo er da draußen stirbt, der Himmel verdunkelte. Was für ein dummer Zufall. Und wie dann 3 Tage später das Gerücht umgeht, man hätte diesen Mann gesehen, er wäre wieder da, das Grab sei leer und so weiter und so weiter. Oh Mann, diesen Namen, von dem hatte man wirklich die Nase voll. Und jetzt ist er wieder da. Sie haben Angst, die Mächtigen. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Was meinen Sie damit? Das ist doch klar, was Sie da... Im Grunde, stell dir vor, du bist verantwortlich für die Hinrichtung eines Mannes, der relativ sehr berühmt war, eine Hinrichtung eines Mannes in deiner Stadt. Und dann lösen einige Wochen später die Anhänger dieses Mannes in deiner Stadt eine mittelgroße Bewegung aus. Dann ist logisch, dass dir mehr und mehr Unwohl in deiner Haut wird. Sollte das Volk diesen Mann nachträglich als Sohn Gottes akzeptieren, dann sind wir die Mörder Gottes. Die Sache könnte echt schlecht ausgehen. Das Volk, vor dem haben sie eh schon Angst. Schlimmer noch könnte sein, wenn die Römer eingreifen und die Sache auf ihre spezielle Art und Weise regeln. Ihr bringt das Blut dieses Mannes über uns. Es ist dieselbe Angst wie damals, als man Jesus beseitigte. Kollisionskurs. So unausweichlich, wie Jesus auf diese Konfrontation und auf seinen Tod hin steuerte, so unausweichlich steuert die erste Kirche darauf zu. Und zwar nicht, weil sie was verkehrt machen, sondern weil Gott sie auch noch genau so lenkt. Ne? Und Petrus bringt die Sache dann auf den Punkt. Er sagt erstens, wir werden Gott mehr gehorchen als Menschen. Anders gesagt, die Kollision, meine Freunde, ist eine zwischen euch und Gott. Und nehmt uns nicht übel, aber was sollen wir machen? Wir stehen lieber auf der Seite Gottes. Und dann begründet er, warum er sich so sicher ist, dass wenn man Gott gehorcht, dass man dann dem, was sie sagen oder wollen, nicht gehorchen kann. Warum das Gegensätze sind. Er sagt, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Zum Herrn über die Welt gemacht, zum Retter der Menschheit. Das können wir bezeugen. Und der Geist Gottes bezeugt es mit uns. Erinnert ihr euch an die kleine Rausholaktion heute Morgen? Der Geist Gottes bezeugt es auch. So, nebenbei lässt Petrus noch so einen Halbsatz einfließen, ne? Einen provokanten Halbsatz. Er sagt so, das hört sich eigentlich fromm an oder fast irgendwie wie eine Floskel. Er sagt so, Jesus lebt, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Aber in diesem Kontext, wenn du den Führern dieses Volkes gegenüberstehst, dann heißt das im Klartext, Leute, nicht wir sind hier die Angeklagten und müssen irgendwie um Gnade betteln und auf Gnade hoffen. Ihr seid die Angeklagten. Ihr seid der Gegenverkehr. Nicht wir. Wir können nicht ausweichen. Ihr seid auf Kollisionskurs. Oder wir sind auf Kollisionskurs, aber beidrehen müsst ihr. Wir sind nur einfache Leute. Ihr seid geistliche Leiter. Aber wir sind der Leuchtturm. Und ihr seid dran. Weicht aus. Oder kollidiert. Mit Gott. So, und dann, damit komme ich zum Schluss dieses Textes. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Diesen Satz, den gibt es vorher schon mal in der Apostelgeschichte, wer aufgepasst hat, an Pfingsten. Da hat Petrus zu den Leuten gepredigt und dann steht da auch, den Leuten ging es durchs Herz und daraufhin sagen sie dann, was sollen wir tun? Ne? An dieser Stelle steht allerdings, wenn man das wörtlich übersetzt, sowas wie, ihr Herz wurde durchbohrt, also an dieser ersten Stelle. Ne? Also sozusagen, ihr Herz wurde getroffen, sie waren betroffen und darum fragen sie, was sollen wir jetzt tun? Hier steht, wörtlich übersetzt, ihr Herz wurde innerlich zersägt. Und deswegen reagieren sie auch nicht, was sollen wir tun, sondern sie wollten sie töten. Das Gegenteil. Wenn dich einer so konfrontiert und dir sagt, hey, im Namen Gottes, du musst umkehren, dann ist die Reaktion immer entweder tatsächlich umkehren, das nennt die Bibel dann oft Buße, oder Hass. Das ist heute nicht viel anders, weil die Botschaft, dass Gott Mensch wird und diese Welt besucht, um sie zu retten, das ist ja schon auch nicht, das ist eine schöne Botschaft, aber das ist auch eine kritische Botschaft. Da steckt Kritik an uns drin. Man muss uns retten. Gott will uns verändern und er findet, das muss dringend sein. Wir müssten dringend umkehren. Das ist schon kritisch. Das ist schon Kritik an uns. Hörst du das gern, wenn dir einer sagt, du müsstest umkehren, weil du auf dem Kollisionskurs mit Gott seist? Das bewirkt entweder tatsächlich Umkehr oder volle Gegenwehr. Okay, so. Soweit diese Geschichte damals. Und bevor ich jetzt das in ein paar Linien ausziehe oder eigentlich nur in einer Frage, die ich euch mitgebe, ausziehe, schauen wir uns einen Clip an. V wie Vendetta oder V for Vendetta. Wer kennt diesen Film? Ja, nicht viele. Ich kannte ihn auch nicht. Jetzt kenne ich ihn. Also, es geht um das London der Zukunft. Ich weiß nicht genau, vielleicht 10, 20 Jahre von heute an in die Zukunft gerechnet, so grob. Und es regiert ein totalitäres Regime in London oder über England. Und es trägt, wenn man das so anschaut, faschistische Züge, totale Überwachung, Gehirnwäsche. Und jetzt tritt in diesem London ein Freiheitskämpfer auf, der den merkwürdigen Namen V trägt. Und er trägt eine Guy Fawkes-Maske. Guy Fawkes war im 16., 17. Jahrhundert jemand, der versuchte, das englische Parlament in die Luft zu sprengen. Das ist ihm missglückt. Aber er trägt die Maske dieses Mannes sozusagen. Und er tritt auf und er tötet hochrangige Politiker oder Mächtige. Er übernimmt für kurze Zeit den Fernsehsender und sendet die Botschaft ins Land, dass in einem Jahr, am 5. November, dem Gedenktag für diesen Guy Fawkes-Anschlag, er das englische Parlament in die Luft sprengen wird. Und er fordert die Leute auf, aufzustehen und sich ihm anzuschließen. Und die Menschen finden dann in diesem Jahr oder über dieses Jahr plötzlich solche Masken und solche Hüten in ihren Briefkästen und so. So, jetzt, dieser Clip ist der Schluss des Films. V ist ermordet worden. Dieses Regime hält ihn kurz vorher auf. Er wird umgebracht und alles scheint gescheitert, aber dieser Tag, dieser 5. November ist jetzt da. Man hat eigentlich dafür gesorgt, dass er das mit der Sprengung nicht hinkriegt, aber man hat trotzdem vorsorglich Menschen, also Soldaten da positioniert auf dem Platz vor diesem Regierungsgebäude. Man rechnet nicht so richtig damit, dass noch was passiert, aber doch liegt was in der Luft. Und jetzt tauchen plötzlich seine Anhänger auf mit diesen Guy Fawkes-Masken. Und da schauen wir jetzt in diesen Clip rein, in den Schluss des Films. Ist, glaube ich, nicht so schwierig, diesen Clip zu übersetzen. Ein paar Dinge in diesem Film sind nicht kompatibel zu dem, was ich sagen möchte. Das erste, wir leben nicht in einem totalitären Staat, gegen den man aufstehen muss. Im Gegenteil, ich schiebe das einfach mal so als Fußnote ein, ich fände, es stände uns gut an, ein wenig dankbarer zu sein für das, was unser Land auch macht, sogar für unsere Politik. Also wir reden ja manchmal recht abschätzig über unsere Politiker. Aber im Grunde ist das ein ziemlich destruktives Verhalten, was wir da an den Tag legen. Also ich mache da ja mit, gebe ich zu. Aber ich nehme mal an, die allermeisten dieser Leute machen wahrscheinlich einen extrem guten Job und einen extrem harten Job. Und sie geben Tag und Nacht ihr Bestes und sie kriegen eigentlich immer nur aufs Dach. Und ich glaube einfach, wir werden nicht von einem Haufen Pfeifen regiert. Auch wenn das noch so verlockend und ja auch irgendwie erheiternd ist, das irgendwie so zu sehen. Und schon gar nicht sind das die Unterdrücker eines Volkes, ja? Okay. Also an dieser Stelle passt der Film natürlich nicht in unsere Gesellschaft. Und der Ehrlichkeit halber muss ich noch was sagen. Die Filmemacher, wenn man den ganzen Film sieht, die würden Kirche, christliche Religiosität auf der Seite des Regimes einordnen. Ziemlich sicher. Also da wird ganz stark so der amerikanische Neokonservatismus auf die Schulter genommen. Das Regime ist ein religiös-fanatisches Regime. Wenn du einen Koran besitzt, dann kommst du gleich ins Gefängnis, und so ist dieses Regime. Ja? Also ich schätze, die Macher dieses Films wären überhaupt nicht glücklich, wenn sie wüssten, dass hier einer steht, der V mit Jesus vergleicht und die maskierten Nachfolger mit Jesus Nachfolgern. Aber genau darum geht's mir. Und deswegen habe ich euch diesen Clip gezeigt. Da ist der Anführer ermordet worden, aber er hat sich in seinen Nachfolgern vervielfacht. Das ist im Grunde Kirche. Der Anführer ist ermordet worden, aber er vervielfacht sich in seinen Anführern, in seinen Nachfolgern. Die Apostel damals, die hatten sozusagen die Guy Fawkes Maske Jesu auf, und deswegen gerieten sie in diesen Kollisionskurs. Sie handelten und redeten wie kleine Jesusse. Plötzlich, diese feigen, einfachen Fischer reden und handeln plötzlich wie kleine Jesusse, tun damit genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und darum geraten sie auf diesen gleichen Kollisionskurs, auf dem Jesus gewesen ist. Darum aber verändern sie auch die Welt. So, und die Frage, die ich euch mitgebe, bist du bereit, mit dem Gesicht Jesu auf die Straße zu gehen? Denn das wäre im Grunde Christsein. Bist du bereit, mit dem Gesicht Jesu auf die Straße zu gehen? Die Wahrheit ist, der Glaube an Jesus Christus macht das Leben nicht einfach nur einfacher. Ja, weil du jetzt jemanden hast, der für dich sorgt und der dir immer zuhört und Wunder tut und segnet und all das. Es macht auf der anderen Seite das Leben auch schwieriger. Ich las mal in einem Buch, wie jemand sagte, mein Leben war toll, dann lernte ich Jesus kennen und er hat mein Leben ruiniert. So. Und er ist ein Fan von Jesus, ja? Also er schreibt das nicht irgendwie kritisch. Aber er sagt, mein Leben ist nicht leichter geworden, sondern schwieriger. Jedenfalls, wenn du es ernst nimmst. Bist du bereit zu glauben, auch wenn dein Glaube dich auf einen Kollisionskurs bringen könnte? So. Wodurch könnte es dazu kommen? Womit könnten wir kollidieren? Wodurch könnte man anecken, wenn man diese Jesusmaske trägt? Ja, man kann schauen, wodurch eckten die damals an? Damals eckten sie an, weil sie öffentlich glaubten. Kein Mensch hätte denen ans Bein gepinkelt, wenn sie irgendwie sich ruhig verhalten hätten und hätten im Winkel eines Landes so eine kleine, schnuckelige Jesus-Sekte gegründet. So was gab es damals, so Eremiten, die sich da irgendwo verkrochen. Kein Mensch hätte was dagegen gehabt. Kein Mensch hätte sie vor Gerichte geschleppt, wenn Glaube Privatsache geblieben wäre. Und ab und an verirrt sich mal eine arme Seele dahin und man kann ihr helfen und sie schließt sich dann dieser Gemeinschaft an, aber privat. Christlicher Glaube als öffentliche Bewegung, das wird immer Gegenwehr mit sich bringen. Das wird immer eine Gegnerschaft haben. Dann wird Glauben schwierig. Dann, wenn er öffentlich wird, wenn er missionarisch wird, ja, Glaube mit einer Mission. Wenn er politisch wird. Glaube müsste politisch sein, finde ich. Gesellschaftskritisch wird. So, das ist christlicher Glaube von seinem innersten Wesen her. Das ist allerdings oftmals das, was Christen ausmacht, nicht unbedingt. Jesus war so oder ist so. Und Leute, der öffentliche Jesus ist nicht beliebt, ist auch heute nicht beliebt, glaube ich. Der private Jesus schon, ja, ein Jesus, der so in diesen lauschigen Kapellen hängt, wo man so zu seiner persönlichen Andacht irgendwie zur Ruhe kommen kann oder so, gegen den hat niemand was. Aber eine Kirche, die... Oder eine Kirche, in der man nur so religiöse Erlebnisse pflegt, wie wir das heute Morgen tun, gegen die hat auch keiner was. Aber eine Kirche, die aufsteht und was verändern will, die öffentlich zur Umkehr auffordert, ja, sagt, wir sind auf diesem Kurs und der ist verkehrt, wir müssen umkehren und wir brauchen Gott dazu. Wir brauchen einen Kurswechsel. Eine Kirche, die sowas sagt, die ist auf Kollisionskurs. Ich glaube schon, dass sie für einen Teil der Leute attraktiver sein wird, Leute, die sich sehen nach Veränderung oder so, aber es wird eine große Menge von Leuten geben, die sagen, das wollen wir hier gar nicht. Bist du bereit, mit dem Gesicht Jesu auf die Straße zu gehen? So, damit meine ich nicht, wenn ich so einen Satz da oben schreibe, dass ihr euch eine Kiste jetzt nehmt und euch auf den Marktplatz stellt und da irgendwie anfangt, Menschen anzupredigen oder, ja, und keiner hört euch zu. Ich glaube, dass das vielleicht damals sogar die Form der Apostel war, ja? Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas gemacht haben. Das passte in die Gesellschaft damals. Heute ist das nicht die Form. Das ist eine Form, wie man sich eher lächerlich macht. Ich sage das mal so hart, aber ich glaube, das ist so. Es gibt Christen, die haben echt ein Geschick, durch Dinge anzuecken, durch die man nicht anecken müsste. sich wegen Pillepalle auf Kollisionskurs mit der Gesellschaft begeben. Weil sie einfach irgendwie mit dieser Gesellschaft so wenig zu tun haben, dass sie sie schon gar nicht mehr verstehen. Das meine ich nicht. Ich will das jetzt aber nicht weiter ausführen. Aber ich glaube, die Masse der Christenheit lebt genau andersrum. Unter der Woche tragen wir diese Guy Fawkes Maske nicht. Wir ziehen sie an, wenn wir hier reinkommen vielleicht. Hier im Kino. Also meine Frage lautet, was würde das bedeuten, wenn wir als Abbilder Jesu in dieser Gesellschaft leben würden, erkennbar? Was würde das konkret für dich bedeuten, wenn du das tun würdest? Und ich sage das überhaupt nicht als jemand, der hier vorne steht und das macht. Das sieht vielleicht so aus. Du denkst, der Schmitter, der ist Pastor, der steht hier auf der Bühne, der predigt. Das ist ja bestimmt so jemand, der das ganz wunderbar tut. So ein mutiger Zeuge des Glaubens. Ich bin im Grunde die meiste Zeit meines Lebens bin ich ein spießbürgerlicher kleiner Feigling, der sich mehr darum kümmert, ob seine Gurken da wachsen, als wie es dem Nachbarn geht. Das ist die Wahrheit. Und ich bin noch nicht mal besonders ausreichend beschämt über diese Wahrheit. Aber mich beschämt dieser Text, weil er eigentlich deutlich macht, Christsein, Glaube, Kircheleben wäre etwas anderes als das. Weil er mir sagt, in welche Richtung der Geist Gottes uns eventuell führen würde, würden wir ihm denn folgen. So, und ich mag Kollisionen genauso wenig wie ihr alle. Also, was würde es bedeuten, mit dem Gesicht Jesu durch diese Welt zu laufen? Was würde es für dich und für mich bedeuten? Für mich ist das eine echte Frage, deswegen gebe ich jetzt hier keine Antworten darauf. Vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr. Aber für mich ist das eine echte Frage, die mich schon länger beschäftigt. Was bedeutet es im Alltag, das zu leben? Ich weiß, es würde bedeuten, für das einzutreten, so zu handeln, das zu sagen, was Jesus tat und sagte. Und ich glaube, es würde vor allem um Handeln gehen und relativ wenig um Reden, Predigen. Mir scheint, dass Jesus und die erste Kirche, dass die viel mehr gehandelt haben als geredet. Wir haben oft die Reden dann aufgeschrieben, aber mir scheint das gar nicht so, dass Jesus in ein Dorf ging, als erstes Mal auf dem Marktplatz die Kiste hingestellt hat, gesagt hat, Leute, ich habe was zu sagen, kommt mal zusammen. Man hat den Eindruck, er setzt sich da irgendwo hin. Und dann handelt er. Er lebt irgendwie mit den Leuten ziemlich dicht. Er liebt sie. Er hilft ihnen da, wo sie das brauchen. Und dann redet er auch. Natürlich. In Gleichnissen. Relativ zurückhaltend sogar. Was würde es bedeuten, wenn wir mit dieser Jesusmaske durch die Welt liefen? Mehr handeln, weniger reden, fürchte ich. Die erste Kirche, mir scheint es auch so, sie war anziehend, weil sie anders lebte. Nicht, weil sie eine bestimmte Botschaft hinausposaunte. Sondern die kümmerten sich um Arme, um Kranke, um Alte, die Witwen. Sie gaben den Menschen praktische Hoffnung, sie gaben ihnen ihre Würde wieder. Echte Hilfe, Leben verändert sich. Und dann, ja, dann redeten sie auch. Christsein heißt, mit der Christusmaske durch die Welt zu gehen. Das ist biblisch. Paulus sagt, das zieht Jesus an. Leute, zieht Jesus an. Oder er redet viel davon, dass wir der Leib Jesu sind. Das ist nichts anderes, als diese Maske Jesu tragen. Okay, ich entlasse euch mit dieser Frage. Was würde es für dich bedeuten, mit dieser Maske durch die Welt zu laufen nächste Woche? Nicht du allein, sondern in der Gesamtheit der Menschen, die das Gleiche glauben. Und stell dir diese Frage nicht nur, was würde es bedeuten, sondern auch, würde ich das wollen? Weil es könnte Kollisionskurs bedeuten auch. Könnte das Leben auch noch schwieriger machen als leichter. Der Geist Jesu ist immer noch kein gern gesehener Gast in dieser Welt. So, wie gesagt, ich schließe diese Predigt offen, mache ich ja manchmal ganz gerne. Nächsten Sonntag geht es dann an der Stelle weiter und eigentlich wird es sogar noch ein bisschen krasser, denn es dauert nach dieser Begebenheit hier, die Jungs kommen da noch mal raus, weil ein weiser Pharisäer sich so ein bisschen für sie einsetzt und sagt, hey, wenn die Sache hier nicht von Gott ist, dann geht sie eh unter. Lass uns dann lieber, machen wir nichts gegen. Wenn es aber von Gott ist, sollten wir uns nicht dagegen auflehnen. Ja, sie kommen da nochmal raus, aber es dauert dann nicht lange, bis der erste Christ in Jerusalem für seinen Glauben stirbt. Und das ist der Inhalt des Textes nächstes Mal. Okay. Nimm mal einfach diese Frage mit. Ihr dürft wieder nach vorne kommen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.